So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom DAW-Podcast. Und heute geht es um das Thema Kaufen oder Leasen, E-Auto, nicht E-Auto, Hybrid, nicht Hybrid. Naja, gehen wir mal gleich direkt rein, aber wichtig ist zum Thema Kaufen und Leasen. Da gibt es eine ganze Menge Vorurteile. Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, den ganzen Bums auch mal so ein bisschen zusammenzufassen, dass wir thematisch auch mal Stück für Stück eben halt durchgehen können. Und ich zeige euch mal ganz kurz eben, wie ich neben so einer steuerlichen Entscheidung auch also wie man in der Lage ist, gute Angebote zu erkennen. Das ist natürlich für denjenigen, der schon seit Jahren macht, jetzt nicht so das Ding, nennt sich Leasingfaktor, aber ich nehme euch einfach mal mit, wie man so eine Entscheidung halt eben treffen könnte. Und zwar, es hat sich ja erstmal so ein bisschen was, du merkst ja halt eben durch die Linken, Quatsch, die Linken, sorry, durch die Grünen, dass sich da ziemlich was geändert hat in Sachen E-Auto und dass es dann eine besondere Sonderabschreibung gibt und so weiter und so fort. Da hat sich halt im 1.7.2025 tatsächlich eine Menge getan, aber man muss auch ganz klar sagen, diese Rechnung an sich ist auch eine gewisse Milchmädchenrechnung, denn sie verkürzt auch nur quasi die Abschreibungsdauer, in der man es wirklich merkt. Aber wir gehen mal kurz rein. Im Endeffekt will ich mich gleich mit euch um sechs Dimensionen kümmern: Eigentum, Steuern, Liquidität, Bilanz, worauf der Fokus liegen sollte, um das Thema Langfristigkeit. Dann um das Thema Antrieb, welcher halt entscheidet, ne? Also irgendeine Präferenz muss ich halt schon haben. Beim reinen E-Auto gelten halt ganz, ganz andere Regeln als beim Verbrenner. Und individuell statt Bauchgefühl, hier gehen wir mal so ein bisschen rein in das Thema Liquidität, Nutzungsdauer und Fahrleistung. Und die sechs Dimensionen, halt das Thema Eigentum. Erstens, ne? Wichtiges Thema, wenn ich lease, gehört die Bude mir nicht. Das heißt, gehört das Auto dir, hast es gekauft, holst es halt über Leasing. Dann halt eben nicht. Zweitens, Steuern. Hier gibt es total viele Missverständnisse, denn am Ende des Tages ist Leasing gleich Kauf. Ne? Also ich zeige es euch gleich, wie es läuft, denn im Endeffekt Leasingrate kannst du voll absetzen. Beim Kauf kannst du den Wagen über 6 Jahre, ne? 60.000 Euro durch 6 Jahre macht 10.000, durch 12 macht irgendwas mit 800 pro Monat. Und diese 800 pro Monat gelten dann halt als fiktive Ausgabe. Das ist halt nämlich die Abschreibung. Ne? Das heißt, du kannst Leasing geltend machen oder Abschreibung geltend machen. Das wird sich im Regelfall schon ganz gut die Waage halten, wobei man natürlich immer sagen muss, dass beim Leasing auch noch jemand mitverdienen möchte, nämlich halt die Leasinggesellschaft. Deswegen sagt man ganz häufig, Leasing ist die teuerste Form der Finanzierung, Komma. Aber es gibt Modelle, die einfach von dem jeweiligen Hersteller eine gewisse Marktdurchdringung geben soll. Und deswegen wird das subventioniert. Das heißt, man kriegt teilweise extremst gute Leasingangebote, wo man einfach doof wäre, wenn man es nicht leasen würde, ne? Wenn man jetzt nicht die Präferenz hat, alles besitzen zu wollen. Und ganz ehrlich, aus meiner Trickkiste halt eben, ich kenne mich mit Autos nada aus. Ich bin nicht mehr in der Lage, einen Reifen zu wechseln. Daher bin ich immer froh, wenn ich Leute habe, die sich um sowas kümmern, weil ich kann es einfach nicht. Liquidität ist halt eben, klar, gucken wir uns gleich an. Halt eben, wenn ich kaufe, dann habe ich einen hohen Abfluss an Liquidität. Wenn ich das Ganze finanziere, hat übrigens keine Auswirkung auf die Abschreibung. Ne? Ob ich kaufe oder finanziere, hat überhaupt keine Unterscheidung. Nur wenn ich finanziere, kann ich natürlich noch den Zinsanteil, den ich bei so einem Kredit bezahle, zusätzlich noch mit geltend machen. Bilanz, relativ simpel. Wenn es Eigentum ist, landet es auf der Aktivseite. Das heißt, ich weise es aus. Finanziere ich das, habe ich auf der einen Seite den Aktivausweis des PKWs und auf der anderen Seite in der gleichen Höhe die Finanzierung als Verbindlichkeit. Das heißt, plus, minus, also plus, plus macht also eine Aktiv-Passiv-Verlängerung, hat also überhaupt keine Auswirkung. Man sieht es also auf der Aktivseite und auf der Passivseite. Beim Leasing sieht man es gar nicht, da hat man nur Kosten. Die Kosten habe ich natürlich auch, ich wiederhole mich nochmal ganz kurz eben, weil ich halt eben die Abschreibung habe, wenn ich kaufe. Und ob ich kaufe oder finanziere, spielt überhaupt keine, macht keine Unterscheidung. Die Abschreibung habe ich so oder so, weil ich halt ein Wirtschaftsgut aktiviert habe. So, und dann Fokus, zählt die beste Rate oder die Gesamtkosten über die Haltedauer? Klar, gucken wir uns an. Und Langfristigkeit natürlich halt eben auch. So, wenn ich lease, habe ich Nutzung aufs Zeit, ich leihe mir so ein Ding, aber ich habe die Rückgabe am Ende. Bitte das mal ganz kurz eben mit reinziehen, ja? Das ist ganz, ganz häufig, das ist bei meinen Leasingautos auch. Ich kloppe mich halt immer wegen, wenn ich den Wagen zurückgebe. Dann wird der Wagen auf so eine Dekra-Bühne gepackt und dann kommt ein Sachverständiger vorbei, so ein Dritter, und der geht da mit einer Leuchte lang und jede Beule muss nochmal extra bezahlt werden. Das ist halt der Nachteil beim Leasen. Wenn ich es halt eben kaufe, werde ich das halt eben nicht haben. Ich muss halt nur jemanden haben, an den ich es verkaufen kann. Da sollte man sich mit dem Wagen, mit Autos einfach auskennen und handeln können oder nicht. Ich persönlich kann weder noch, deswegen lease ich. Das heißt, die Unterscheidung ist halt eben Leasen, Nutzung auf Zeit, Rückgabe am Ende mit einem Risiko, ne? Und kaufen, das Ding gehört dir und du kannst es natürlich auch verkaufen. Beim Leasing habe ich halt die Raten als reine Betriebsausgabe. Beim Kaufen habe ich halt nur die Abschreibung. Wenn ich ein E-Auto kaufe, wer auch immer ein E-Auto kaufen sollte, ne, denn man weiß halt nicht, wie der Restnutzungswert ist durch die Batterien, aber sagen wir mal, du würdest es denn wollen, dann kannst du im ersten Jahr 75%, was ein echter Hammer ist, sofort geltend machen. Der restliche Kram geht dann über eine gesplittete Laufzeit, zeige ich euch gleich, aber am Ende des Tages kannst auch du da nur 100% geltend machen, ne, und nicht 150%, nee, 100%. Du kannst dir nur am Anfang halt deutlich mehr reinziehen, ne, als früher, denn früher hattest du halt eben deine Rate auf 6 Jahre zu verteilen, halt eben dann deine knapp 15% und nicht 75%. Das meinte ich vorhin, wo ich mir vorhin mit den Linken versprochen habe, mit den Grünen, ja, das haut da halt natürlich dann rein. So. Liquidität habe ich da im Leasing halt nur die Monatsraten, wenn sie angemessen sind. Und beim Kauf habe ich halt eben entweder einen Einmalbetrag, den ich bezahlen muss, der natürlich richtig reinkloppt, oder ich finanziere das. Dann habe ich quasi auch da Finanzierungsraten wie eine Leasingrate, ne? Bei der Bilanz, beim Leasing 0,00 Aktivierung, beim Kauf Aktivierung auf Laufzeiten, auf Anlagevermögen, dann sieht man es halt. Finanzierung würde man natürlich genauso sehen. Der Fokus ist hier beim Leasen, die beste Rate zählt. Ne? Ich zeige euch nachher mal eine Internetseite, hier geht es um den Leasingkostenfaktor. Ne? Habe ich ehrlich gesagt nach Jahren erst verstanden, was das ist. Macht sich unheimlich bemerkbar, gebe ich euch näher ein Beispiel für. Und beim Kaufen habe ich quasi die Gesamtkosten des Kaufs minus den Wiederverkaufswert. Wiederverkaufswert kann ich überhaupt nicht bemessen. Beim E-Auto dürfte der ganz volatil sein, denke ich mal. Bei einem alteingesessenen Benziner oder Diesel weniger. Und bei Automobilen, die am Wert sehr verlieren, nehmen dir jetzt mal, keine Ahnung, irgendein Japaner oder so, und der wird am Wert mehr verlieren als ein Porsche. Ne? Das sollte man im Blick behalten. Ne? Beim Porsche, der ist relativ wertstabil, das ist relativ, der ist sehr wertstabil. Da hat man quasi keinen Verlust auf Dauer. Aber ich kenne mich da nicht aus, ich weiß das nur im Groben. Steuerlich, langfristig ist es halt eben beides gleichartig. Denn ob ich kaufe oder lease, spielt für die steuerliche Strafbezahlung, die ich denn dann habe, ja, also die sogenannte 1%-Methode zum Beispiel, dass ich den Wagen auch privat nutzen darf, alles trotzdem komplett geltend mache und dafür 1% zum Beispiel oder 0,5% oder 0,25%, 1% beim Benziner, 0,5 beim Hybrid, 0,25 beim reinen E. Als Strafsteuer ist es egal, ob ich lease, kaufe, finanziere, voll egal, die Steuern zahle ich halt eh. Das heißt, steuerlich gesehen ist nicht das Argument, ob ich lease oder kaufe. Dann haben wir das ganze Thema jetzt hier schon mal kurz ein bisschen abge-, deswegen kürze ich das erstmal eben ab und gehe mal direkt auf Steuern und Bilanz. Ne? So, die beiden Steuern, ich habe auf der einen Seite die Raten, die voll als Betriebsausgabe absetzbar sind. Beim Kauf halt eben halt diese Abschreibung, halt eben diese 6 Jahre. Wichtig ist, dass ich bei einem, also im ersten Jahr kann ich halt beispielsweise eine degressive AFA geltend machen. 7 Absatz 2 ESTG auf 30%, wenn ich es möchte, aber in Summe komme ich immer auf 100%. Ne? Also ich kann mir nur aussuchen, ob ich am Anfang mir mehr reinziehe. Dann hätte ich die Möglichkeit, ne? Degressive AFA am Anfang, 30%, also 100.000 Euro mal 30%, macht eben 30.000 Euro im ersten Jahr. Und bei einem reinen E-Auto 75%. Und da ist es sogar egal, wann ich das kaufe. Ich muss es nicht zeiteinteilig, ich kann mir wirklich dann in dem Jahr 75% bei einem E-Auto sofort als Kosten reinziehen. Hat natürlich einen Nachteil, wenn ich es hinterher verkaufe. Ne? Verkaufspreis minus Buchwert. Wenn ich 75% schon abgeschrieben habe, ist der Buchwert ganz weit unten. Dann versteuere ich den Erlös halt umso mehr. Ist ein Rechenbeispiel, muss man sich überlegen. Wie gesagt, am Ende des Tages sollte damit halt nur der Kauf der E-Autos subventioniert, das heißt, subventioniert ist noch nicht mal, so an Anreiz ge gegeben werden, schneller sich ein E-Auto zu holen. So. Bilanz haben wir gerade gesagt. Leasing, wenn der Leasingerlass hier nicht dazwischen funkt, bleibt es beim Leasinggeber. Sprich, ich bilanziere da gar nichts. Beim Kauf mache ich es halt umgekehrt. Ne? So, und beim E-Auto ändert sich so ein bisschen die Rechnung, wenn ich auf die 1%-Methode schiele. Denn ich habe immer dafür, dass ich den Wagen privat auch mitbenutze, eine Strafsteuer. 1% vom Bruttolistenneupreis. 100.000 Euro mal 1% macht 1.000 Euro pro Monat zuzüglich Umsatzsteuer. Das heißt, eine Gewinnerhöhung 1.000 Euro zuzüglich 190 Euro Umsatzsteuer, die ich dann als Strafsteuer bezahle. Und bei einem reinen E-Auto habe ich in meinem Beispiel nicht die 100.000 mal 1%, sondern 100.000 mal 0,25%. Also nicht 1.000 Euro mal 19%, sondern nur 250 Euro mal 19%. Und das kippt die ganze Rechnerei. Wenn ich mich beispielsweise gucke ob ich mir ein Hybrid oder ein E hole oder ein Benziner oder ein E. Da ist bei dieser Betrachtung, also die Strafsteuer, die ich jeden Monat bezahlen muss, das E-Auto natürlich ganz klar im Vorteil. Das wäre in meinem Beispiel 750 Euro mal Ertragssteuersatz, meinetwegen 40%. Ne? Also 750 Euro mal 40% wären auch mal eben 300, 350 Euro netto. Plus die Differenz nochmal an Umsatzsteuer, sprich 750 Euro mal 19%, kriege ich jetzt im Kopf so schnell nicht hin. Nehmen wir mal 750 mal 20% sind irgendwas mit 1.300 Euro, die ich an Umsatzsteuer weniger bezahle. Also das macht sich schon richtig bemerkbar. Und natürlich die Möglichkeit, Sonderabschreibung 75% im ersten Jahr. Ne? So, was du monatlich versteuerst, 1% für einen reinen Verbrenner. Nimm dir mal so ein, zum Beispiel ein SQ7. Ne? Schönes Ding, zahlst du jeden Monat 1% für, muss man sich leisten wollen, weil, sagen wir mal, 140.000, 150.000 Euro mal 1% sind 1.400 Euro jeden Monat, die ich dann mal 19% Umsatzsteuer zu bezahlen habe und mal Ertragssteuersatz, sagen wir mal 30%, also die ich dann bezahle. Das gleiche Rechenschema gibt es dann auch nochmal für die 0,5%. Ne? Da habe ich halt nur eine Grenze von 100.000 Euro, sprich, da würde der SQ7 rausfallen. Ich muss mir halt einen Wagen nehmen, der maximal 100.000 wert ist, aber 100, nehmen wir mal 100.000, ne? Gleichbleibend, würde ich halt entweder 1% mit 1.000 Euro oder 0,5% hat 500 Euro versteuern, mal Steuersatz 30% macht 150 Euro Ertragssteuer. Und 500 Euro als Differenz nochmal mal Umsatzsteuer, also nochmal 500 Euro mal 20%, rechne ich jetzt mal rund, sind nochmal 100 Euro Umsatzsteuer, die ich auch da weniger zahle. Über die Laufzeit von ein paar Jahren kommt da richtig schön was zusammen. Und ein richtig krasses Ding habe ich bei 0,25%, nämlich bei einem reinen E-Auto. So, das heißt, ich habe den Viertel hier, nur an der Strafsteuer wie beim 1%. Das ist ein reines Rechenbeispiel, aber kommen richtige Summen zusammen. So, und das ist halt die Überlegung. Wenn ich halt völlig frei bin, was ich mir für ein, wenn ich genügend Geld habe, wenn Geld nicht das Thema ist und es geht mir einfach darum, Spaß am Autofahren zu haben und es ist mir voll egal ist, ob ich eine steuerliche Subvention habe oder nicht, dann zahle ich auch einfach diese Steuern. So, wenn es mir aber darum geht, den unterm Strich billigsten Faktor zu nehmen, dann würde ich in Richtung 0,25 gehen, weil halt eben die monatliche Belastung geringer ist. Nur man muss ein bisschen darauf achten, ein reines E-Auto wird immer latent teurer sein als ein reiner Benziner, das liegt angeblich an der Technik. Das heißt, der Wagen ist etwas teurer dafür, aber das wiegelt nicht die 0,75% Differenz hier auf, aber der ist etwas teurer und er darf auch nur maximal 100.000 Euro kosten. An diese Ecke muss man halt an dem Punkt einfach mal denken. Hier ist ein kleines Zahlenbeispiel. Hier sieht man es halt eben. Hier nehmen wir halt einen Wagen, 60.000 Euro Bruttolistenpreis. 60.000 mit einem Elektroauto kommt man auch schon relativ schnell hin, ne? Aber 1%, 0,5% und 0,25%, da sieht man halt mal eben, was halt die Unterschiede pro Monat sind. Da kommt die Umsatzsteuer noch oben drauf, die man halt eben dann zwangsversteuern muss. So, und wenn man jetzt mal guckt, von 150 zu 600 Euro, das macht halt mal eben 350 Euro im Monat aus, die einfach verbrennen. Punkt. Im wahrsten Sinne des Wortes übrigens, weil es für ein Verbrenner ist. Ne? Genau, also beispielsweise bei mir wird das dafür sorgen, dass ich mir ein reines E-Auto hole, denn ich habe gerade einen Vollverbrenner, das ist es mir nicht mehr wert. Wir haben uns jetzt ein Haus gekauft, die Reihenfolge meiner Prioritäten fürs Geld ausgeben hat sich ja grundlegend geändert, deshalb wird das nächste wird ein E werden. Ich habe keine hohen Kilometeranzahlen, die ich fahre, sowieso nicht. Ich fahre hier zur DHW 11, 12 Kilometer, das heißt mit dem E-Auto überhaupt kein Problem. Wenn mein jetziges Leasing ungefähr in 2 Jahren ausläuft, sind die Batterien und die Schnellladung so gut und ich habe auch noch eine Photovoltaik auf dem Dach, dass ich total bescheuert wäre, wenn ich hier jeden Monat 350 Euro verbrennen lassen würde und das werde ich auch nicht tun. Ne? Genau, das heißt, einzige Herausforderung wäre halt die zu gucken, welche Begrenzung im Bruttolisten-Neupreis hat man da und kriegt man da einen Wagen, den man nicht haben will. Aber ganz ehrlich, da gibt es auch mittlerweile ganz, ganz tolle Modelle, aber abseits der deutschen, wo man richtig tolle Fahrzeuge bekommt. Aber das ist nur die rein steuerliche Betrachtung. Ne? Wir haben nachher noch den Leasingfaktor, ne? Aber da komme ich noch zu. Jetzt kann man sagen, wenn ich nicht die 1%-Methode haben möchte, ja, dann kann ich auch sagen, ich möchte ein Fahrtenbuch führen. So, und ein Fahrtenbuch sorgt halt eben dafür, dass ich nicht pauschal irgendetwas besteuere. Ja? Ihr seht auf meiner Internetseite dhw-stb.de/Firmenwagenrechner, findet ihr oben auch im Menü. Könnt ihr die ganzen Sachen mal so eintickern und dann kriegt ihr auch raus, was denn da zum Beispiel möglich ist, wenn ihr ein Fahrtenbuch führt. Und ich beispielsweise habe spaßeshalber einfach von Wimca mal ein paar Monate ein Fahrtenbuch geführt Und hier in dem Fall beispielsweise wären es halt 1.500 Euro pro Jahr, die ich sparen würde, wenn ich halt ein Fahrtenbuch führen würde. Das bedeutet, 1.500 pro Jahr macht halt eben 100er pro Monat. Da muss man sich überlegen, wie viele Einträge habe ich. Diese elektronischen Fahrtenbücher können sich Arbeitsstätte und Zuhause beispielsweise merken und immer wieder vorschlagen. Das heißt, da ist eine tolle Erleichterung drin. Muss einfach nur wissen, ob einem das hinterher dieser organisatorische Aufwand wert ist oder halt eben nicht. Und wichtig ist, ein Fahrtenbuch muss lückenlos sein. Das heißt, das ist die Möglichkeit, also von der 1%-Methode, von dieser Strafsteuer, von dieser pauschalen Strafsteuer 1%, 0,5% oder 0,25% wegzugehen. So, und dann kann man sich natürlich auch die Faustregel nehmen. Je billiger man in der Prozentversteuerung ist, ne, desto unlukrativer wird es, Fahrtenbücher zu führen, weil die Ersparnis sowieso schon sehr hoch ist. Also wenn ich jetzt mal sage, ich habe nicht eine 1%-Methode, sondern eine 0,25%-Methode, hätte ich beispielsweise hier mit dem Fahrtenbuch irgendwas mit 400 € im Monat, schon, wenn ich, irgendwann hätte ich ja 400 durch 12, irgendwas mit 30 € pro Monat, ne? Also Fahrtenbuch hier, mit dem ihr folgen könnt, steht mir 1.512 bei einer 1%-Methode. Wenn ich das jetzt viertel, bin ich bei 400 € pro Jahr. Wenn ich das durch 12 teile, bin ich irgendwo bei 30 € pro Monat, ne? Möchte ich mir für 30 € pro Monat ein Fahrtenbuch antun, ja oder nein? Muss jeder für sich selbst individuell entscheiden. So. Wichtig ist, dass es automatisch und lückenlos ist. Wie gesagt, ich habe es mit OBD-Stecker bei mir mein Auto einfach dran gepackt. Das war noch nicht mal ich, das war meine Kollegin hier, die sagt, das war super einfach. Es muss manipulationssicher sein und finanzamtskonform. So, ich habe dafür beispielsweise Wimka genommen und das läuft einfach wirklich schön im Hintergrund durch. Hier habe ich euch eine Folie vorbereitet fürs E-Auto. Ne? 1.7.25 bis Ende 27. Wenn ihr halt kauft, kriegt ihr im ersten Jahr, ne, beim E-Auto 75%. Ich würde hier einfach immer nur einen Ring schmeißen. Also ihr seht, in Summe sind es wieder 100%. Ihr habt am Anfang nur deutlich mehr. Ne? Und man weiß halt nicht, wenn ihr es kauft, wenn ihr ein E-Auto kauft, was ist die Batterie dieses High Power Charge beispielsweise? Ja? Was ist die Batterie in 3, 4 Jahren noch wert? Weiß man nicht. Und kann ich die Batterie aus dem Auto auswechseln? Ja oder nein? Kannst du nicht. Das heißt, der Wagen steht und fällt mit dem Wert der Batterie. Und wie die Batterien sich so entwickeln, ich persönlich habe da keine Ahnung von. Ich glaube, aktuell sind die Batterien noch nicht so ausgereift, dass ich davon sagen kann, die halten mal 15 bis 20 Jahre, wie es beim Verbrenner ist. Weiß ich aber nicht. Bin kein Kfz-Händler. Das ist nur das, was ich direkt mit reinnehmen möchte. Es ist zwar schön und begünstigt, aber es hat den Nachteil, man weiß halt nicht, was die Bude am Ende des Tages wert ist. Wenn der Wertverlust eh schon so hoch ist, dass ich von meinen 80.000 hinter nur 10.000 bekomme, weil es will keiner ein 6 Jahre altes E-Auto haben. Dann habe ich mit Zitronen gehandelt. Ne? Das würde ich in meine Kalkulation mit reinnehmen. Warum ein Leasing bei mir beispielsweise ein Punkt ist, ich persönlich, ich würde sagen, also es gibt Leasingraten, die extremst niedrig sind. So, die muss man sich erstmal ausrechnen. Dafür gibt es gleich einen Tipp mit dem Leasingfaktor. So, und ich kriege halt alle 3 Jahre ein neues Auto. Für jemanden, der sich mit Autos nicht auseinandersetzen möchte, aber, also das heißt, der wird in Laufzeit dessen, kann brauche ich den Wagen einfach nur zurückgeben und nach 3 Jahren einen neuen haben möchte, finde ich nämlich ganz nett, ne? Dann ist das Leasing natürlich etwas angenehmer, weil ich muss mich am Ende des Tages um nichts kümmern. Aber ich muss am Ende des Tages trotzdem den Wagen auf Hebebühne, Dekra-Prüfung, das kommt halt immer. Deswegen bin ich auch gar kein Fan von diesen 6 oder 12 Monats-Mietenautos, die man so haben kann, ne? Denn dann habe ich das ja noch häufiger, ne? Dass Dellen ausgedellt werden. Und wenn ihr mal nach Mercedes, BMW oder Audi geht, da ist jede Beule richtig, 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 richtig teuer. Ne? Also das hätte ich dann ja, wenn ich nicht alle 3 Jahre abgebe, sondern jedes Jahr regelmäßig dann, das würde ich dann nicht mehr machen wollen. So, warum sollte man eher leasen? Also Liquidität und Planbarkeit steht im Vordergrund, ist auch klar. Du wechselst regelmäßig ein Fahrzeug, habe ich gerade gesagt. Wenn du ein starkes e starken, starken E-Auto-Leasing-Deal hast, halt mit einem niedrigen Faktor, ist das auf jeden Fall echt gut. Da hast du auch nicht das Problem, dass der Wagen weiterverkauft werden muss. Und du hast kein Restwertrisiko, dass du halt nicht weißt, was ist der Wagen in 3 Jahren noch wert. Du hast nur das Risiko, wenn du ihn gut verbeulst, wird es hinterher ordentlich teuer. Und wenn du eher, also in Richtung eher kaufen würde, beispielsweise lange Nutzung und hohe Fahrleistung, also du ganz, ganz viel fährst, macht Kaufen eher Sinn, weil das Leasing dann einfach umso viel teurer wird, wenn du nicht 20.000 Kilometer pro Jahr fährst, sondern 70.000 oder 80.000. Dann wird es richtig teuer. Wenn du eh vorhast, den Wagen zu behalten, dann macht es auch Sinn, so ein E-Auto zu kaufen und nicht zu leasen, weil halt eben 75% Sofortabschreibung hast. Wenn die Liquidität vorhanden ist, macht es auf jeden Fall auch Sinn, denn kaufen ist eine günstigere Form der Finanzierung als leasen. Und wenn das Fahrzeug ins Betriebsvermögen soll, dann macht natürlich kaufen auch nur Sinn. Und jetzt unterhalten wir uns einmal über den Leasingfaktor. Ja? Also ihr habt euch entschieden, irgendwas zu holen. Sagen wir mal, in meiner Welt war das jetzt mal ein Bus. Ich habe einen Mercedes-Bus gefahren und hab den immer gefahren, weil ich ihn immer so gefahren bin. Mehrere Kinder, großen Hund, Bus. So. Und dann war die Frage, sollte ich vielleicht mal ein anderes Modell nehmen? Und dann habe ich mir einfach Standards konfiguriert, komplette Standards, und bin nach VW, Citroën, Peugeot, Mercedes und so weiter gegangen und habe alle Busse, die es so gibt, einmal durchkonfiguriert und mir ein Standardangebot geben lassen. Und da habe ich dann relativ schnell festgestellt, dass der Mercedes, den ich aus Gewohnheit immer gefahren bin, der hatte damals einen Leasingfaktor von 1,22. Und der VW-Bus, also das gleiche Ding, beides Benziner, ne, hat damit jetzt nichts zu tun, hatte dann einen Faktor von 0,78, der VW-Bus. Da habe ich mich gefragt, woran kann das liegen? Naja, der VW-Bus ist stabiler. Man holt eher einen 3 Jahre alten VW-Bus, weil ein Bulli halt eben voll der Hype ist, als einen 3 Jahre alten Mercedes-Bus. So einfach, weil er vielleicht nicht so der Hype ist. Und den Wertverlust, den man dann als Mercedes hat, der wird in die Leasingrate natürlich schon mal reingepackt. Das heißt, wenn ich weiß, ich kriege den für 10.000 Euro weniger weg hinterher als den VW-Bus, dann nehme ich hier 10.000 Euro und verteile ihn auf die 3 Jahre Leasingzeit, dann wird die Leasingrate höher und dann steigt mein Leasingfaktor. So, Leasingfaktor ist die monatliche Rate durch Listenpreis, machst du natürlich immer gleich, ne? Bruttorate durch Bruttopreis mal 100. So, und wenn du natürlich mit Anzahlung hast, packst du die Anzahlung vorher noch mit rein. Das heißt, zum Beispiel 300 Euro Rate durch 40.000 Euro Listenpreis mal 100 macht einen Faktor von 0,75. Das bedeutet, was gibt der Leasingfaktor wieder? Für jeden eingesetzten Euro, wie viel Auto bekomme ich? Also ich investiere einen Euro und wie viel Auto erhalte ich? Es ist doch das Problem der Marke, wenn die so wertunstabil ist, dass in 4 Jahren den Wagen keiner mehr kaufen will und mir den Wertverlust einfach schon mal reingedübelt wird. Ne? Deswegen vergleiche ich das. Ich habe eine Excel-Liste gebaut: Peugeot, Citroën, VW, Mercedes und so weiter nebeneinander. Und da war es ja auch egal, ob der eine mal 10.000 mehr oder weniger gekostet hat, denn es ging ja nur darum, monatliche Rate durch den Bruttopreis, den ich dann hinterher bezahlen hätte müssen, wenn ich den kaufen würde. Und da hat man relativ schnell gesehen, wer wo Sieger war. In meinem Fall war es ganz klar der VW-Bus. Fertig. Und dann bin ich noch vom Verbrenner auf Hybrid gegangen, ne? Weil da bezahle ich nicht 1%, sondern nur 0,5%. So, den reinen E wiederum wollte ich nicht haben, weil das war aber nur eine Geschmackssache, weil der Wagen noch mal ein Eckchen kleiner ist als der normale VW-Bus und das wollte ich nicht. So bin ich da hingegangen. Also ich gehe mit einem Leasing-Faktor daran. Und da kann man sagen, alles, was unter 0,5 ist, ist schon wirklich richtig gut. 0,5 bis 0,7 ist gut. Gut ist eine 0,7 bis 1,0. Beispielsweise Audis und Co. Alles das, was ich mal durchkonfiguriert habe, war immer deutlich über 1,0, eher bei 1,2. Ne? Um 1,0 hat man früher gesagt, kannst du einfach machen und über 1,0 ist einfach teuer. Das heißt, ich habe als Nettorechner, ne, kannst du alles netto rechnen, nimmst du halt dann deine Nettorate durch Nettopreis und dann hast du halt den Faktor. Wenn man sich da so ein bisschen reinwuselt, merkt man, es gibt Autos, die sind einfach subventioniert. Ja? Also von der gleichen Marke. Ob du jetzt einen 3er BMW nimmst oder einen 5er BMW oder einen 7er BMW zum Beispiel. Es gibt so Flottenautos, ne? Die werden tausendfach geholt und die Marke möchte das. Dann ist der 5er BMW beispielsweise extremst billig, ne? Im Leasingfaktor im Vergleich zum 3er BMW. Ob das einen Sinn hat oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ihr müsstet es bezahlen. Deswegen guckt nach dem Leasingfaktor. Excel-Liste bauen. Einfach ein paar Angebote geben lassen. Fertig. So. Da habe ich beispielsweise auch einen Leasingkostenfaktor-Check. Ich weiß nicht, ob ich den hier noch so drin habe und zeige ich euch ganz am Ende. Auf die Seite bin ich immer gegangen, die zeige ich euch gleich nochmal kurz eben. Und dann konnte ich halt ausrechnen, was halt so die billigste Variante war. So, dann gehen wir mal ein kleines Schrittchen weiter. Und zwar, so vergleichst du fair. Ich würde halt nur die gleichen Fahrzeugklassen vergleichen, ne? Also nicht Äpfel mit Birnen, also jetzt nicht ein SUV mit einem Zweisitzer vergleichen, ne? Gleiche Laufzeiten und gleiche Kilometer pro Jahr mal anrechnen. Gewerbeangebot halt nie mit Privatangeboten mischen. Die Dinger ticken komplett unterschiedlich. Anzahlung und Überführungskosten natürlich mit einrechnen. Ihr tut euch keinen Gefallen, wenn ihr halt 10.000 Euro vorher anzahlt und die Leasingrate dann billiger ist, hat ihr gesagt, Leasingrate ist jetzt viel billiger. Ihr habt ja 10.000 Euro vorausgezahlt. Wartung und Versicherung würde ich separat bewerten, weil es einfach nichts mit dem Auto an sich zu tun hat. Und bei Premium-Marken ist der höhere Faktor relativ normal. Es sei denn, ihr habt dabei was erwischt, wie beispielsweise VW-Bus, was halt eingesessen ist und vom Faktor her wirklich extremst gut ist. Das heißt, Prüfcheck vor der Unterschrift, liegt der Faktor unter dem Klassendurchschnitt? Sind alle Einmalkosten eingerechnet? Hast du den Nettofaktor berücksichtigt, weil du Gewerbetreibender bist und vorsteuerabzugsberechtigt bist? Passen Laufzeit und Kilometer pro Jahr zum echten Bedarf? Da müsst ihr vorsichtig sein, denn ein Nachzahlen an Kilometern ist echt teuer. Beim E-Auto bleibst du da unter 100.000 Euro, ne? Wegen den 0,25%. Und hast du bei der Kaufalternative mit den 7, mit den 75% einmal kurz gegengerechnet, ob du das E-Auto halt eben finanzierst oder kaufst. Dann habe ich vorhin so ein bisschen gesagt, das Rückgaberisiko, ja, ist halt eben, also man sagt halt immer, der Kratzer, Dellen, Nachberechnung, also dieses normale Dinge gehören zum normalen Verschleiß. Und ihr könnt euch vorstellen, über das Wort normal wird sich dann gestritten. Ne? Und im Zweifelsfall werdet ihr erstmal eine fette Rechnung bekommen. Kleine Steinschläge, polierbare Kratzer, leichte Parkdellen, Tankdeckel und Waschkratzer, normale Reifen und Sitzverschleiß gehört halt eben dazu. Die Definition ist nur, was ist normal, ne? Und ihr könnt davon ausgehen, die Deka-Prüfer, die ich bisher so kennengelernt habe, die hauen das Ding auf so ein Blaulicht und sehen wirklich einfach alles, ne? Ich habe für meinen letzten Wagen, glaube ich, eine 16 DIN A4 Seiten lange PDF bekommen. Das war gar nicht lustig. Also wirklich überhaupt nicht lustig. Da wusste ich, da sind manche Sachen drin, die sind einfach nicht gut gelaufen. Da habe ich Schäden verursacht und der Rest war einfach, die haben es einfach mal versucht. Nicht cool. Das heißt also, Beulen über 2 Zentimeter, Lackschäden bis auf die Grundierung, also die wirklich durchgekratzt sind, unpräparierbare Unfälle und Hagelschäden, Innenraumschäden, Bohrlöcher, fehlende Teile und so weiter, also Zweitschlüssel, Reifen und so weiter. Die werden hinterher richtig fett in Rechnung gestellt, wenn man das Ding halt eben zurückbringen. Ich habe euch hier mal so gesagt, also zum Beispiel habe ich so ein paar Urteile reingepackt. Der Leasinggeber forderte knapp 10.000 Euro, also 9.500 Euro und das Gericht erkannte hinterher nur 3.000 Euro an. Druckstellen vom Kindersitz sind kein Schaden, sondern normaler Gebrauch. Also man sieht, um welche Summen man sich hinterher dann prügelt mit dem jeweiligen Autohaus. Da vielleicht noch so ein Running Gag. Diese Schäden werden dann geschluckt, wenn du da einfach den nächsten Wagen holst. Aber die werden dann auch in die nächste Leasingrate mit reingerechnet. Und achtet, wie gesagt, bei den Leasingfaktoren darauf. Ich habe den gleichen Wagen, ne, damals ein Audi geholt, den gleichen Wagen bei verschiedenen Audi-Händlern mir konfigurieren lassen. Der war natürlich vom Bruttolistenpreis, weil du kannst diesen Audi-Code her generieren, exakt gleich. Aber der Leasingfaktor differierte da um 0,25. Ja? Also das heißt, das Angebot war bei dem einen von der Leasingrate deutlich billiger als beim anderen. Also seid da wirklich extremst vorsichtig. Rechnet euch immer diesen Leasing-Faktor aus. So, hier ist nochmal das Buch von uns auf der Internetseite. Das wollte ich jetzt aber gar nicht zeigen, denn ich wollte mit euch einmal nochmal auf das Ding gehen, was ich auf diese Seite gehen. Die zeige ich euch denn jetzt mal. Ich teile mal eben meinen ganzen Bildschirm. Und zwar ist es das hier. Und zwar Leasingkostencheck zum Beispiel, ne, habe ich jetzt hier offen. Und da kannst du einfach eine Marke eingeben und ein Modell und natürlich Leasing, Gewerbeleasing reinpacken und welche Raten du halt eben du suchst. Und dann geht das Ding halt hin, machen wir mal irgendein, nehmen wir mal Audi und sagen, wir wollen irgendeine 5 haben und lass den einfach mal suchen. So, und dann seht ihr hier schon, muss nur einmal kurz gucken, wo es steht. Finde ich natürlich jetzt so schnell nicht. Filtern nach, warte mal. Kann das noch nach der Leasingrate, Leasingrate gewerbliches, machen wir mal nur Benzin, gebraucht machen wir weg. Leasingrate dampfen wir mal ein bisschen ein. Laufzeit, so machen wir mal maximal 3 Jahre pro Jahr. irgendwas mit bis zu 25 und 1000 PS braucht man nicht. Das reicht auch mal vollkommen. Gehen auf Anwenden. So, und dann kann man das Ding, glaube ich, sich hinterher noch filtern lassen nach welchen Faktor man so hat. Und den suche ich jetzt auch mal eben. Da, Leasingfaktor. Der steht halt immer hier drunter. Leasingfaktor 0,43 bis 1, irgendwas 7. Und den müsstet ihr hier auch irgendwo finden. Da ist er, Leasingfaktor, ne? War eingeklappt, deswegen habe ich ihn so schnell nicht gefunden. Der wäre bei 1,12, der nächste bei 1,09, ne? Und so seht ihr halt eben, wie man sich da so ein bisschen lang konfigurieren kann. Und wenn ihr dann halt von unterschiedlichen Marken gleichartige oder wertige Modelle miteinander vergleicht, finde ich persönlich, kommt man hier zu einer sehr guten Auswahl. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich möchte einen Bus haben oder ich möchte ein SUV haben, dann gucke ich erstmal in welcher Größe. Ne? Würde ich jetzt so ein Q3, Q5, Q7, ne, gucken, was sind die vergleichbaren von anderen Marken. Und die würde ich dann gegeneinander stellen. So, und dann seht ihr relativ schnell, zu welchem Leasingfaktor die halt eben gehandelt werden. Man könnte euch halt entscheiden, dass ihr sagt, mir ist das trotzdem wert. Auch wenn vielleicht ein BYD als Vollelektro, wenn ich die halt verglichen hätte, jetzt bei 0,6 ist oder so. Das müsst ihr halt entscheiden. Ne? Und ihr könnt diese Liste, die verändert sich halt tatsächlich regelmäßig. Gehen wir mal nochmal hier, was hier rauskommt. Hier war ein Schatten bei. Guck mal, 0,87. Ne? Guckt euch die in Ruhe an. Beschäftigt euch da einfach mal mit. Und hier könnt ihr das Ding, guck mal, da war es. Bester Leasingfaktor. Könnt das nach dem besten Leasingfaktor direkt sortieren lassen. Und dann müsstet ihr den, guck mal, 0,61. Ist ein krasser Unterschied zu 1,2 von früher, ne? Also von gerade, den ich gezeigt habe. Das heißt, da würde ich mal mich in Ruhe mit beschäftigen. Da kann man wirklich bares Geld sparen, weil da wird ja ausgerechnet, wie viel Auto bekomme ich für den eingesetzten Euro. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen, ein grobes Schaubild zu haben, ja? Natürlich macht E-Auto steuerlich gesehen voll Sinn, weil es einfach total subventioniert ist. Heißt auf der anderen Seite, wenn ihr zum Beispiel ein SQ7 fahren wollt oder halt eben ein Q7 als E, ne, oder als Hybrid gibt es den, glaube ich, nur. Also wie hoch ist die Differenz zwischen den beiden? Sind die 300, 400 Euro monatlich das wert, einfach einen Vollverbrenner zu fahren, ja oder nein? Wenn euch das alles egal ist und es einfach zum Beispiel nur darum geht, ich möchte einen Bus haben oder sowas abends so groß wie ein Q7, weil ich halt einen Hund habe, Kinder habe, whatever. Dann guckt euch einfach an, welche Marken gibt es überall und welche Modelle von den Marken gibt es dann und lasst euch Standardangebote geben und dann werdet ihr automatisch die Leasingfaktoren ja also könnt ihr euch eine Excel-Tabelle überführen lassen oder lasst das mit Claude einmal auswerten, wie auch immer. Und dann werdet ihr sehen, wie krass die Marken an sich auseinandergehen. Und da sind manche Sachen, die versteht man, ne? Weil man sagt, okay, passt vom logischen Menschenverstand her, aber auch manchmal gar nicht. Bei mir war beispielsweise beim VW-Bus, war, glaube ich, ein Citroën oder ein Peugeot, war viel, fast beim Doppel. Ne? Die Leasingrate war ungefähr gleich, aber ich kriege halt viel mehr Auto beim VW als beim Peugeot oder beim Citroën. Das liegt halt daran, dass der Wertverlust so hoch ist, dass sie den halt in die Leasingraten schon reingepackt haben. Und manchmal erklärt sich das und manchmal halt eben gar nicht. So, aber am Ende des Tages ist es ja ein leichtes Spiel. Einmal bei Claude rein. Oder bei ChatGPT alle Angebote. Macht einen Vergleich im Leasingkostenfaktor oder schreibt es euch selber in Excel rein. Und dann habt ihr einen sehr, sehr guten Überblick. Aber da sollte man natürlich nicht Äpfel mit Birnen, also Verbrenner oder Hybrid oder E, ne? Und dann halt immer die gleichartigen miteinander vergleichen von den Marken her. So würde ich vorgehen. So, und wenn ich halt jetzt ein reines Stadtauto habe, da passt E halt natürlich perfekt, fahre ich unfassbar viel und bin ein Vertriebler, ja, dann ist eh aktuell so ein bisschen mehr, ne? Wenn ich halt, dann wäre der Verbrenner halt eben besser, aber das ist halt der persönliche Gusto dann am Ende des Tages. Ich wollte nochmal den Leasingkostenfaktor reinbringen, weil er mir persönlich total geholfen hat. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch geholfen, hat euch Spaß gemacht, dann freue ich mich schon auf die nächste Folge von uns und bis dahin, danke, ciao.